Ja, es ist einfach nur Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass wir erlöst sind durch das Blut des Lammes. Und unser Sehnen ist nach dem, der uns so geliebt hat, der uns mit seinem Blut, seinem teuren Blute erkauft hat. Unsere Herzen sollten übergehen voll Dankbarkeit und Freude. Wir wollen jetzt aufstehen und ein paar Verse aus dem bekannten Psalm 103 lesen. Die ersten 5 Verse. Psalm 103, die ersten 5 Verse. Anschließend wird Bruder Borg mit uns beten. Lobe dem Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt,
Amen.
Der dein Leben erlöst vom Verderben,
Amen.
Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen,
Amen.
Der dein Alter mit guten Gaben sättigt, das dem Adler gleich sich erneuert deine Jugend.
Amen.
Lasst uns jetzt gemeinsam beten.
Mein Gott.
Mein Herr.
Gesegneter himmlischer Vater, du hast uns durch dein Wort aufgerufen, dass wir deinen Namen loben sollen und nicht vergessen, was du Großes an uns getan hast. Himmlischer Vater, wir sind heute Abend hier in deine Gegenwart. Wir bitten dich, komm durch deinen Heiligen Geist in unsere Mitte. Rede durch dein heiliges Wort. Wirke Glauben, dass wir dich durch unseren Glauben ehren und du dich in unsere Mitte offenbaren kannst. Schenk unserem Bruder Gnade, dein Wort heute Abend deinem Volk zu bringen. Schenk uns Gnade zum Hören, zum Glauben und zum Verstehen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Sei in unserer Mitte und hilf einen jeden von uns. Mach aller Krankheit, aller Not, die heute Abend vielleicht in unserer Mitte ist, ein Ende. Offenbare dich durch deinen Heiligen Geist, ist unser aller Gebet. In Jesu heiligen Namen. Amen.
Singen wir gleich Glaube nur, Glaube nur. singen wir es gemeinsam in Englisch. Ja. Würdig. Wir sagen alle Amen.
Amen. Amen.
Ihr mögt euch setzen. Wir haben wirklich das große Vorrecht, im Namen des Herrn versammelt zu sein, um sein teures und heiliges Wort zu hören, zu glauben, geoffenbart zu bekommen und danach zu tun. Wir sind bereits willkommen geheißen worden. Wir haben heute Besuch aus Finnland, aus der Tschechischen Republik, aus Polen, aus der Slowakei, aus Rumänien, aus Griechenland, aus Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, England, Chile. Und jetzt darf sich melden, wen ich vergessen habe.
Indien.
Ja, natürlich. Would you stand, Brother Mashi? Unser Bruder aus Indien, Janil Mashi. God bless you. Have a look at the congregation. Yes, amen. Unser geliebter Bruder aus dem Norden Indiens, aus dem bekannten Punjab. Das ist die Provinz. Dann haben wir sehr viele Grüße. Einfach sehr viele Grüße. Aus Pakistan, aus Madagaskar, aus Cotonou, Benin, Grüße von Bruder Wahlström, aus Montreal, aus dem Ural, aus Moskau, Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Kenia, Ruanda und dem Kongo. Dann kommen noch hinzu, aus Denver, Colorado, USA, aus Nepal, aus Kambodscha, dann auch aus Indien noch Grüße und dann aus Italien Grüße, Bruder Davi sendet Grüße, Bruder Etienne Genton sendet Grüße, dann haben wir Grüße aus Johannesburg, Grüße aus Lyon, Grüße aus Kinshasa, habe ich wohl schon gesagt, und Australien, Neuseeland und dann noch aus Montreal, Kanada und wir grüßen einfach auch von hier aus all unsere Brüder und all unsere Schwestern, ich sehe gerade noch, aus Kuba werden wir ganz herzlich gegrüßt. Überall haben wir Brüder und Schwestern im Herrn, mit denen wir verbunden sind. Dann haben wir heute das große Vorrecht, und ich bin froh, dass Bruder Didier auch in unserer Mitte ist. Bruder Didier, würdest du mal aufstehen? Wo ist Bruder Didier? Ja, mit Bruder Didier war ich in Port-au-Prince, und ja, Hauptstadt ist ja Port-au-Prince in Haiti. Und wie wir in diesem Bericht haben, diesen Bericht müsst ihr einfach bitte alle mitnehmen. Und ich sage euch auch warum. Weil wir hier die Versammlung in Berlin bekannt geben am Pfingstsonntag, wenn wir, so Gott will, aus Israel zurückkommen, wollen wir doch einmal im Jahr in Berlin sein und all unsere Brüder und Schwestern aus Nord-, Mittel- und Ostdeutschland zusammenrufen, und wir laden einfach von Herzen ein. Alle, die es möglich machen können, kommt bitte. Dann haben wir zwei Fotos mitgebracht aus Haiti, und hört bitte gut zu. Die Stadt, ja, und das Land ist ja sehr betroffen. Wie viel? Über 200.000 Tote. Ich weiß die Zahl im Moment nicht so genau. Aber vom Weg, vom Flughafen zum Gotteshaus, sah man rechts und links ein paar Häuser, die eingefallen, die zusammengestürzt waren, natürlich schwach gebaut. Aber als wir zum Gotteshaus kamen, wirklich nicht ein Riss. Und direkt dahinter nur Schutt und Asche und nur Ruinen. Einfach alles flach, und das Haus Gottes hat keinen einzigen Riss. Bruder Didier, c'est la vérité. Amen. Amen. Das ist die Wahrheit. Und den Saal könnt ihr sehen. Da hatte ich ja vorher schon zweimal gepredigt und jetzt das dritte Mal. Einfach schön, dass man das so miterleben kann, wie wir hier geschrieben haben. Ach, ich sehe es gerade, ich habe es in Französisch vor mir. 2. Mose 12, Vers 13, dass dem Volke Gottes kein Schaden zugefügt werden würde. Haiti hat die meisten Gläubigen in der Karibik, die das Wort der Stunde auf- und angenommen haben. Halleluja. Insgesamt über 6.000, die biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft sind, 20 Gemeinden verteilt auf das ganze Land. Dann haben wir 300 Familien, die betroffen sind. Und diesen 300 Familien haben wir schon helfen können mit etwa 15.000 Euro. Und so Gott will, werden wir, wenn nötig, auch noch weiter helfen. Wir sind einfach dankbar, Gott dankbar, auch für unsere Brüder in der französischen Sprache, die das Wort des Herrn tragen, die es tragen und austeilen in dieser ernsten und letzten Zeit. Also, danken wir dem Herrn, unserem Gott, der seine Hände auch über dem Erdbeben gehalten hat. Und ich sage es noch einmal, wenn man Augenzeuge geworden ist, dass kein Riss im Gebäude ist und nur ein wenig weiter Trümmer und nochmals Schutt und Asche, dann kommt Dankbarkeit in unsere Herzen. Bruder, dir steh nochmal auf, damit alle dich sehen, dass alle wissen, dass wir beide dort waren und das miterlebt haben. Und du hast sicher noch mehr Grüße mitgebracht von allen Brüdern und Schwestern aus Haiti. Wir hatten auf dem Hinweg mit Bruder Didier auch zwei Versammlungen in Martinique. Das war die erste Kleininsel mit etwa 400.000 Einwohnern. Und dort hatten wir dann die Gelegenheit, auch am Fernsehen eine Stunde das Wort des Herrn zu verkündigen. Ja, und dann ging es weiter. Unser Bruder André aus Montreal war mein Übersetzer und auch er lässt alle herzlich grüßen. Wir schauen einfach zurück auf wunderbare Tage, die der Herr uns geschenkt hat. Es ging dann natürlich weiter über die Inseln bis nach Miami und dann nach Lima, Peru. Auch dort hatten wir gesegnete Tage und Versammlungen, auch zwei volle Stunden am Fernsehen, sodass wir das Wort des Herrn doch teilen konnten. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar für alles, was Gott gegenwärtig tut, für alle offenen Türen und offenen Herzen, die das Wort aufnehmen. In Verbindung mit dem Erdbeben möchte ich noch betonen, auch unsere Geschwister in Chile sind bewahrt geblieben. Nicht einem ist auch nur das Geringste passiert, weder an Haus noch an Hof. Straßen sind hier und dort natürlich aufgerissen und Schaden ist entstanden, besonders, wo ist es, in Asunción oder was immer, bitte, in Konzepción. Und da ist natürlich überall Schaden entstanden. Aber soweit wir benachrichtigt wurden, nicht Bruder Graf, soweit wir benachrichtigt wurden, Bruder Helmut Wiskis, ist unseren Geschwistern nichts passiert. Ich hoffe, dass nicht allzu viele das jetzt so mitbekommen, aber wir haben Besuch aus Südamerika und wir möchten euch besonders herzlich willkommen heißen. Wir nennen keinen Namen und bitten auch nicht aufzustehen. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Das Wort aus Lukas 21 wollte ich in Verbindung damit noch gelesen haben. Lukas 21, Vers 11. Auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden hier und da. Hungersnöte und Seuchen, auch schreckhafte Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Nicht nur Erdbeben, sondern gewaltige Erdbeben. Und die Forscher warten auf das Erdbeben an der Westküste der USA. Und da hat Bruder Branham tatsächlich in aller Deutlichkeit gesagt,
dass die Westküste vor der Wiederkunft Jesu Christi abspalten und im Meer versinken wird. Nun, wir warten nicht darauf, passieren wird's, ob man darauf wartet oder nicht. Wir warten weder auf Erdbeben noch auf Hungersnöte oder auf Kriege. Alles passiert so, wie es in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde. Nun, heute ist für mich ja ein besonderer Tag. Und ich möchte einfach eure Zeit auch einmal in Anspruch nehmen und auf die letzten 48 Jahre einen Rückblick in aller Kürze machen. Doch ehe ich das tue, möchte ich unsere beiden Schwestern bitten, dass sie mir oder uns allen das Lied singen. Der Text ist mir irgendwann gewidmet worden mit Blick auf den schweren Weg, den manchmal Männer Gottes zu gehen haben. Sind die beiden Schwestern hier, dann mögen sie doch jetzt mal diesen Text singen. Ich hoffe, dass das so klappt. Noten haben wir dazu nicht. Und ich möchte noch in aller Kürze sagen, mögen sich alle dienenden Brüder zu Hause fühlen. Bruder Müller, Bruder Daniel, Bruder Graf, Bruder Maschi, alle dienenden Brüder, Bruder Didier, alle dienenden Brüder, fühlt euch einfach wohl. Keiner wird übersehen. Fühlt euch alle wohl aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Amen. Wo ist Bruder John? Wo sind alle Brüder? Fühlt euch wohl in unserer Mitte und Gott segne uns.
Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei bangen Tränen reich erwacht. Ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei bangen Tränen reich erwacht. Ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein wildes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, ging's durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, ging's durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.
Danke vielmals, danke vielmals. Es gibt in der Tat Tage in unserem Leben, die eine Bedeutung haben, die über alles Alltägliche hinausgeht. Es gibt Tage in den Nationen, Tage in der Welt, die einen besonderen, ja, eine besondere Bedeutung haben. Und wenn wir in die Heilsgeschichte schauen, dann gab es auch besondere Tage, Tage, an denen etwas geschah, das über die Zeit hinaus reicht, das für die Ewigkeit mit einem direkten Zweck verbunden ist. Wir denken an die Berufung Abrahams, an das, was Mose mit Gott erlebt hat, an alle Propheten, die Gott persönlich kannten, die irgendeinen Auftrag bekamen und ihn dann ausführten. Wir denken besonders an das, was Gott in unserer Zeit getan hat. Ich habe mir hier ein paar Daten notiert. Der 11. Juni 1933, ein besonderer Tag in der Heilsgeschichte, als Bruder Branham aus der Baptistengemeinde hinausgetan und seine erste freie Evangelisation gehalten hatte und einige hundert im Ohiofluss getauft wurden, geschah etwas Außergewöhnliches. Wir alle kennt es, ihr wisst es, und wer es noch nicht weiß, soll es heute hören. Als im Begriff war, die 17. Person zu taufen, kam das übernatürliche Licht. Und Bruder Branham sagt immer wieder, dasselbe Licht, dieselbe Feuersäule, in der der Herr dem Mose erschienen und das Volk Israel leitete, ist herabgekommen. Und aus diesem Licht sprach der Herr,
wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und ich habe persönlich im April 1966 im Brenham-Tabernakel in Jeffersonville, Indiana, USA, mindestens zwischen 10 und 12 Brüder und Schwestern gesehen, die 1933 dabei waren, es miterlebt haben, mitgesehen haben, denn Billy Paul, der Sohn Bruder Brenhams, fragte, ob Zeugen da sind, und sie mögen doch bitte aufstehen, und sie standen auf und wir haben sie gesehen. Und wenn wir dann noch auf einen besonderen Tag kommen, der 7. Mai 1946, als der Engel des Herrn um 23 Uhr abends zu Bruder Brenham kam, der Raum erleuchtet mit himmlischem Licht, und der Engel des Herrn steigt in diesem Licht herab. Bruder Brenham hört seine Schritte, sieht ihn auf sich zukommen, und er spricht: Fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, um dir den Auftrag zu geben. Und er hat in allen Einzelheiten kundgetan, was denn in seinem Dienst geschehen würde, und sprach, wie Mose 2 Zeichen gegeben wurden, so werden dir 2 Zeichen gegeben werden, und es wird dir eine Gabe der göttlichen Heilung gegeben werden, und du wirst für Könige beten, und Gott, der Herr, wird mit dir sein. Und kurz darauf kam der Anruf von König Georg aus London, dass Bruder Brenham für ihn beten soll. Und auf dem Wege nach Finnland hat Bruder Brenham dann Halt gemacht in London und für König Georg gebetet. Alles, was Gott gesagt hat, auch die beiden Zeichen, sind erfüllt worden. Und nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende sind Zeugen dessen geworden. Die besten Zeugen waren Bruder und Schwester Gordon Lindsay, sie eine geborene Deutsche namens Schimpf, und Bruder Gordon Lindsay, der Mann, der das Buch geschrieben hat, William Brenham, ein Mann von Gott gesandt. Und dieses Buch ist tatsächlich in vielen Sprachen übersetzt worden. Und so ist der Dienst Bruder Brenhams eigentlich bekannt geworden. Da kommen wir eben noch auf die beiden anderen großen Ereignisse, nämlich das, was am 20. Januar in Houston, Texas geschah, im Jahre 1950, 8.000 Menschen versammelt, große Diskussion, Ehebruder Brenham die Plattform betrat, und dann geschah es, dass er sagte, ich brauche für mich nicht Zeugnis abzulegen, der Herr, der mich gesandt hat, wird Zeugnis für mich ablegen. Wir alle kennen dieses Zeugnis. Wir alle kennen, was Dr. George Lacey am 29. Januar bestätigt hat, dass keine Doppelbelichtung geschah, sondern
Das Licht war da, sonst hätte es nicht von der Kamera aufgenommen werden können, hat also die Bestätigung gegeben. Gott selbst hat Zeugnis davon abgelegt, dass die Berufung nicht in Worten bestand, die ein Mensch irgendwann erfunden hat, sondern dass eine direkte, göttliche, himmlische Berufung ergangen ist in Verbindung mit der Heilsgeschichte in unserer Zeit. Dann haben wir den 28. Februar 1963, wie Bruder Branham es am 22. Dezember 1962 sah, dass die übernatürliche Wolke, in der sieben Engel eingehüllt waren, erschien am Sunset Mountain. Und siehe da, die Aufnahmen wurden gemacht. Ich habe euch die Magazine gezeigt. Es steht doch im Science Magazine, es steht doch und ist doch von Dr. James McDonald der ganze Bericht geschrieben worden von dem, was dort geschah. Alles genau beschrieben, dass die Wolke 26 Kilometer über der Erde war. Alles aufs Genaueste beschrieben. Und dann kommt Bruder Branham mit dem Zeugnis, dass ihm gesagt wurde, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Es war ein besonderer Tag. Und dann kamen die besonderen Tage vom 17. bis 24. März 1963. Und das sagt Bruder Branham, an jedem Nachmittag um 14 Uhr kam das übernatürliche Licht in den Raum und das Siegel, über das er am Abend sprechen sollte, ist ihm geoffenbart worden. Ich erwähne diese Dinge aus dem einen Grunde. Das unterscheidet uns von allen, die sich im Christentum in verschiedenen Glaubensrichtungen befinden, nämlich, dass wir das glauben, was Gott für diese Zeit bestimmt hat und aus Gnaden Anteil daran haben dürfen. Jetzt der kurze Teil, der mir von Gott aus zugedacht worden war und ist, 11. Juni 1958, als Bruder Branham nach unserer Unterhaltung ja zum Schluss sagte, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Ich war nach Kanada ausgewandert. Wir gehörten zu den 13 Millionen, die aus den Ostgebieten vertrieben oder geflüchtet waren, Haus und Hof für immer verloren. Und das war meine neue Heimat. Unsere erste Tochter Roswitha am 30. August 1956 in Kanada geboren. Ich habe den besten Wagen gefahren, den man fahren konnte. Einen schönen hellblauen Ford mit weißem Dach. Einfach, ja, ich war zu Hause. Es ging mir wie dem Fürst in Abessinien. Ja, und dann kam dieser 11. Juni 1958 und Bruder Branham sagt, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Das war das größte Opfer, das ich im Leben, im natürlichen Bereich gebracht habe. Aber Gott hat es einfach so geführt, so gefügt. Ich hätte den Auftrag drüben nie ausführen können. Ich musste zurückkommen, um den Auftrag auszuführen, den der Herr mir gegeben hat. Ja, und dann kam natürlich der 2. April 1962. Ich meine, sagen zu müssen, der wertvollste, der mit der Heilsgeschichte am innigsten und meisten verbundene Tag oder mit dem Erlebnis, das der Herr mir geschenkt hat. Und auch das darf einmal hier gesagt werden, auch für euch alle, die ihr unsere Geschichte, auch Landesgeschichte nicht kennt, aber 1961 war ein besonderes Jahr. Kuba-Krise, Berlin-Krise. Im August 1961 standen russische und amerikanische Panzer am Brandenburger Tor einander gegenüber und kein Mensch wusste, was im nächsten Augenblick geschehen würde. Und damals war ja John F. Kennedy Präsident und er sagte, ich werde aus Berlin ein Exempel machen. Und wir danken nur Gott, dass wirklich nichts passiert ist, aber wir alle wussten nicht, was geschehen kann, geschehen würde. Und dann kam eben der 2. April, sorget euch ein mit Lebensmittel und Speise, denn es kommt eine große Hungersnot. Soll ich es noch einmal sagen? Wir haben irdische Speise eingelagert, Mehl und Kartoffel und alles, was man zum Leben benötigt, und nichts kam. Keine Katastrophe, keine Hungersnot. Aber ich habe dem Herrn gesagt, ich kann nicht mehr leben. Ich will nicht mehr predigen. Es geht nicht. Du hast gesagt, es kommt eine Hungersnot und die ist nicht gekommen. Und dann kam ein Bruder aus Hilden. Alle kennen die schöne Stadt Hilden. Er war ein Geschäftsmann. Sein Name war Helmut Paschke. Und er brachte mir 1.200 holländische Gulden. Und damals stand der Gulden 10 Pfennig mehr als die D-Mark. Und als er weg war, wusste ich in meinem Herzen, geh zum Reisebüro und frage, ob es ausreicht, um einen Flug in die USA zu machen. Und siehe, es geschah. Und es war genau der Betrag, den ich nötig hatte, um in die USA zu fliegen. Und dann kam eben der 3. Dezember und das wertvolle Gespräch mit Bruder Brenim, der mir sagte, du hast es missverstanden, du meintest, es kommt eine irdische Hungersnot und ihr habt irdische Lebensmittel eingelagert. Gott wird einen Hunger senken, sein Wort zu hören und die Speise, die du einlagern sollst, ist das verheißene Wort für diese Zeit. Dann die kurzen Erklärungen und ganz zum Schluss, warte mit der Austeilung, bis du den Rest der Speise bekommen hast. Ich sage diese Dinge in aller Kürze und hoffe, dass es euch nicht überdrüssig wird. Für mich haben solche Tage, solche Erlebnisse doch einen übernatürlichen, einen bleibenden Wert. Das sind Meilensteine auf dem Wege mit dem Herrn. Ja, und dann kam der 24. Dezember 1965, noch das sage ich, urteilt wenn ihr Freudigkeit dazu habt, aber ich habe gegen 23 Uhr, zwischen 23 und 24 Uhr am 24. Dezember 1965 Bruder Brenhem im Anzug, wie ich ihn kannte, auf einer Wolke hinaufgehen sehen und sagte in diesem Gesicht: Bruder Brenhem, du bist doch nicht der Menschensohn, warum sehe ich dich auf dieser Wolke? Und wusste nicht, dass es der genaue Zeitpunkt war, an dem er aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen wurde. Ja, und dann kam natürlich der 10. und 11. April 1966, Beerdigung des Gottesmannes. Auch das habe ich schon einige Male gesagt, aber es gehört wohl doch noch hierher. Ich habe nie in meinem Leben so viel geweint wie an diesem Tage, am 11. April 1966. Ich konnte nicht begreifen, dass Gott einen Mann Gottes mit einem solchen Dienst von uns genommen hat, und habe den Herrn gefragt im Gebet: Wie soll die Brautgemeinde ohne diesen Dienst vollendet werden? Herr, sage mir, wie? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alles in mir vor sich ging. Für mich war doch eine ganze Welt zusammengebrochen. Ja, und dann kam der Abend. Der Abend, 11. April 1966. Jetzt ist deine Zeit gekommen, die Speise auszuteilen und von Stadt zu gehen, das Wort zu verkündigen. Ihr wisst, ich hatte sehr viel Glück im Leben. Ich habe jahrelang, seit meinem Zurückkommen bis 1966, für den deutschen Staat gearbeitet, hatte eine wunderbare Stelle als Zivilangestellter in der NATO, bei der Rheinarmee, kannte Offiziere, kannte Leute mit 4 Sternen auf der Schulter. Ja, und als ich zurückkam, wisst ihr, was die erste Tat war? Ich habe meine Kündigung gegeben. Das Erste, was ich nach meiner Rückkehr im April 1966 tat, war die Kündigung gegeben und angefangen, die Botschaft zu tragen. Auch das war im Glauben geschehen. Ich habe weder mit mir selbst noch mit Gott gehadert. Ich habe es einfach getan, weil ich es tun musste. Habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Und wenn ich heute zurückschaue auf all diese Jahre, wie Gott geführt, wie er Türen geöffnet, man könnte darüber Stunden und Stunden sprechen. Ich erwähnte das alles nur, um euch zu sagen, dass für mich der 2. April 1962 nicht nur eine private, mit Gott erlebte Sache ist, sondern eine Fortsetzung dessen, was Gott uns aus Gnaden durch den Dienst Bruder Brenhems geschenkt hat. Ich habe keine eigene Lehre, keine eigene Botschaft, und Bruder Brenhem hat uns zum Wort, zu Jesus Christus, zum vollen Evangelium, zu allen biblischen Lehren zurückgeführt. Und das ist die Wiedererstattung, an die wir glauben, die Gott vollzieht, ehe die Wiederkunft Jesu Christi stattfindet. Nun, ihr Lieben, nur einige Bibelstellen mit Blick auf den heutigen Tag oder auch auf gestern, auf Karfreitag. Wir leben ja in einem Lande, wo der Karfreitag Feiertag ist, seit der Reformation Feiertag ist. Man hat einfach begriffen, was am Kreuz auf Golgatha getan oder geschah und warum es von Gott aus so geführt wurde. Und wir alle erinnern uns, wie wir auch in den Liedern gesungen haben, das und dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Lasst mich dazu, auch weil wir das Abendmahl heute haben werden, lasst mich dazu ein paar Stellen lesen aus Kolosser, dem ersten Kapitel. Kolosser, erstes Kapitel, hier haben wir Vers 19 bis 22. Kolosser 1, 19 bis 22. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Wenn Paulus in Apostelgeschichte 20 davon schreibt, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat, es war Gottes Ratschluss, in ihm, unserem Herrn, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Ja, Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Vers 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen. Eine vollkommene, eine völlige Erlösung hat Gott uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt. Lesen wir mit Freuden Vers 22 noch einmal. Jetzt aber hat er euch, dich und mich, uns, in seinem Fleischesleibe damals, als wir noch gar nicht da waren, durch seinen Tod versöhnt, um euch, um uns, um dich und mich, als heilig, als untadelig, als unanklagbar vor ihm darzustellen. Das geschah doch nicht durch dich, durch ihn, durch sein Blut, durch sein Blut. Eine vollkommene Vergebung, Versöhnung. Und wenn unsere Schuld blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Und sie ist schneeweiß geworden. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, Apostelgeschichte, zweites Kapitel. Hier haben wir das, was Petrus in der ersten Predigt sagte. Apostelgeschichte 2 von Vers 23 ja 23 und 24, diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Es geschah um deinetwillen, es geschah für dich, es geschah für mich, ungeachtet, wer die Tat auszuführen hatte, so musste es geschehen. Vers 24, Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Er ist ja nicht nur gestorben. Er ist hinuntergefahren zur Hölle, hat das Gefängnis gefangen geführt, hat den Tod, die Hölle, Satan überwunden und ist auferstanden und sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Herr ist doch als der Auferstandene seinen Jüngern nach der Auferstehung 40 Tage lang erschienen und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Ich oft schon gesagt habe, unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. In Römer, dem 4. Kapitel, man könnte Kapitel für Kapitel, Vers für Vers lesen, so gewaltig sind die Aussprüche, ja das, was für den Kern und mit Blick auf den Kern der Heilsgeschichte uns im Worte Gottes berichtet wird und hinterlassen wurde. Römer, 4. Kapitel, und hier lesen wir Vers 25. Römer 4, Vers 25. Ihn, der um unserer Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Es ist geschehen, es ist vollbracht, wie in Johannes 19 geschrieben steht. Eine völlige Erlösung. Bitte nehmt an, was Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, aus Gnaden geschenkt hat. Im 1. Korinther, dem 15. Kapitel, führt der Apostel aus und schreibt in Vers 3 und 4, ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, dass ich, was ich euch auch überliefert habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Alles geschah gemäß der Heiligen Schrift, gemäß dem, was vorausgesagt worden war. Epheser im 1. Kapitel haben wir das, was Paulus hier bezeugt. Epheser 1. Kapitel, Vers 7 und besonders dann auch Vers 9. In ihm, Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Und was er sich vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat, das führt er aus. Und wir dürfen es in dieser Zeit aus Gnaden miterleben. Lesen wir noch ein paar Stellen und gehen dann zum Abendmahl über. In Galater, dem zweiten Kapitel, Galater, zweites Kapitel, eine Schriftstelle, die wir schon oft gelesen, oft darüber nachgedacht haben, möge sie aus Gnaden bei uns allen wahr werden. Galater, zweites Kapitel von Vers 19. Ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, um fortan für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, gestorben, um fortan für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Auch das, liebe Brüder und Schwestern, dürfen wir im Glauben annehmen. Nicht mehr das Ich, sondern was Gott will. Was Gott will, das wird und muss in unserem Leben aus Gnaden geschehen. Und dann in Vers 20, so lebe also nicht mehr ich selbst. Können wir das alle sagen? So lebe also nicht mehr ich selbst. Ja, wer denn? Wenn du selbst nicht mehr lebst, wer lebt dann? Lesen wir es noch einmal. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er lebt sein Leben durch uns aus. Und die göttliche Gesinnung und die göttlichen Eigenschaften werden offenbar. Verzagen wir nicht. Wir haben Vertrauen, dass Gott alles wohl macht. Und wenn es noch nicht so ist, heute Abend kann es so werden. Heute Abend kann Gott Großes in uns allen bewirken. Durch die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. Doch lesen wir es im Glauben noch einmal alle von Herzen mit. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber noch im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der mich geliebt, der sich für mich dahingegeben hat, damit ich mich ihm hingeben kann, damit er sein Leben durch uns leben kann. Vers 21, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann freilich ist Christus umsonst gestorben. Viele Bibelstellen könnten gelesen werden, die Bezug nehmen auf das, was für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. ein Geschenk des allmächtigen Gottes. Es muss aber auf und angenommen, es muss aus Gnaden erlebt werden. Für alle neu Hinzukommenden, die Gottes Gnade vielleicht noch nicht so ganz persönlich erlebt haben. Lasst mich aus Jesaja, dem ersten Kapitel, Vers 18 bis 20 lesen. Jesaja, erstes Kapitel, Vers 18 bis 20. So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie der Schnee. Amen. Und sind sie so rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Eine Verheißung, die Gott gegeben hat im Alten Testament, wahr geworden durch das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Vers 19 fordert uns zum Gehorsam auf. Wenn ihr willig und gehorsam seid, wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichsten Gaben des Landes genießen. Dann kommt das Weigern und die Widerspenstigkeit derer, die nicht glauben. Vers 20. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Sollen wir noch das Bußgebet des Mannes Gottes David lesen? Psalm 51. Hier hat der Mann Gottes von Vers 7 folgendes Bekenntnis abgelegt. Psalm 51 von Vers 7. Ach, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Du hast Gefallen an Wahrheit im innersten Herzen, und im Verborgenen lässt du mich Weisheit erkennen. Und dann kommt das innige Gebet. Entsündige mich mit Hyssop. Hyssop wurde eingetaucht, um das Blut an den Altar zu sprengen. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Durch Golgatha ist das möglich geworden. Als hätten wir nie gesündigt. So hat Gott uns vor sein Angesicht aus Gnaden dargestellt. Vers 10. Lass mich wieder Freude und Wonne empfinden, dass die Glieder frohlocken, die du zerschlagen. Verhülle dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Ein Gebet eines Menschen, der seine Sünde erkannt hat, Buße tut und zum Herrn ruft. Jetzt Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz. Selig sind die reinen Herzen sind, dem sie werden Gott schauen. Gott hat es geschafft. Durch Golgatha, durch das Blut des Lammes ist wahr geworden, dass Gott uns ein neues, reines Herz aus Gnaden geschenkt hat. Der zweite Teil von Vers 12. Und stell einen neuen, festen Geist in meinem Inneren her. Und dann verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Gib, dass ich deine Hilfe mich wieder freue und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Ja, und dann kommt ein Vers, der auch eine beträchtliche Bedeutung hat. Dann will ich die Übertreter deine Wege lehren und die Missetäter sollen zu dir sich bekehren. Hätte David heute in unserer Zeit gelebt, dann hätte man ihm sicher gesagt, du darfst nicht mehr predigen. Du darfst keine Psalmen mehr singen. Und jetzt sagt er, dann will ich die Übertreter, die das, was ich getan habe, tun, deine Wege lehren. Das muss man sich vor Augen führen. Niemand kam und sagte, David, du darfst nicht mehr predigen, du darfst keine Psalmen mehr singen. Nein, dann will ich die Übertreter deine Wege lehren und die Missetäter sollen zu dir sich bekehren. Er hat es sich ja bekehrt. Er hat die Gnade Gottes erlebt. Jetzt wollte er, dass sich auch alle anderen bekehren. Ehe wir Johannes 13 lesen und auch das Wort zum Abendmahl, lasst mich heute ausnahmsweise das Vaterunser lesen. Aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus, 6. Kapitel, Matthäus 6, von Vers 9. Allein zur Orientierung sage ich, in Vers 6 steht geschrieben, dass wir, ja, vielleicht lesen wir Vers 6, damit alle wissen, dass dieses Gebet eigentlich ins Kämmerlein gehört und nicht als irgendeine sakrale Handlung angewendet werden darf. In Matthäus 6, in Vers 6 steht, du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten öffentlich. Von Vers 9 sollen wir dazu aufstehen und es gemeinsam lesen und beherzigen. Matthäus 6 von Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ist das dein und mein Wunsch? Dein und mein Gebet? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. unser auskömmliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir sie unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater sie auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergibt, so wird euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ihr könnt euch setzen, hier haben wir die Hauptgedanken, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Dann denken wir an das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Sogar da hat unser Herr noch ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist das Wichtigste im Leben eines gläubigen Menschen. Nichts anzurechnen, am besten von vornherein nichts anzurechnen. Und wenn es denn doch geschehen ist, so einfach vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Einfach nichts mehr anrechnen, an nichts mehr denken. Hier habe ich einen Zettel mit der Bitte, etwas über die Fußwaschung zu sagen. Und da möchte ich nur aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel, ein paar Verse lesen. Besonders, weil in vielen Gemeinden die Fußwaschung vor dem Abendmahl getan wird. Und das ist nicht biblisch. Biblisch ist nach dem Mahl. Nach dem Mahl. In Johannes 13, wir können von Vers 1 lesen. Ich lese nur von Vers 4. Erhob er sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in die Waschbecken und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wir alle kennen den gesamten Text so, wie er hier geschrieben steht. Und dann in Vers 14 oder von Vers 14 lesen wir Johannes 13 von Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Gesandter nicht höher als sein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Es bedarf keiner Auslegung, keiner Erklärung, der Herr hat gesagt. Er hat das Mahl eingeführt, es war das Passamahl. Und während des Passamahl hat er Brot genommen und hat gedankt und hat es gereicht. Man kann es in den drei anderen Evangelien nachlesen. Und dann stand er auf, hat die Oberkleidung abgelegt und einen Schurz umgetan und hat Wasser in die Waschbecken gegossen und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und bleibt nichts anderes übrig, und wir tun's mit Freuden. Wir tun's mit Freuden, dass wir gemeinsam das Mahl feiern und dann auch die Füße einander waschen. Doch damit verbunden habe ich eine Bitte, dass doch einer dem anderen nicht die Hände aufs Haupt legt. Denn auch das soll geschehen sein. Auflegung der Hände geschieht nur für Krankenheilung. Auf die Kranken werden sie die Hände legen. Bitte keinem Bruder, keiner Schwester die Hand auflegen, als wolltet ihr da besonders segnen. Nein, betet. Doch gut, wenn ihr sie in Gutmütigkeit auf die Schulter legen wollt, wenn ihr euch so weit vorneigen möchtet, soll es ja nicht schlimm sein. Aber es genügt, wenn wir einfach innig füreinander beten und sagen, Herr, segne die Schwester, leite sie, sei du mit ihr. Einfach das innige Gebet, wodurch die innige Verbundenheit offenbart wird, nicht in irgendeine Amtshandlung zu segnen, sondern einander die Füße zu waschen und füreinander zu beten, damit Gott unsere Wege leitet und dass wir immer in seinen Wegen wandeln. Was immer in euer Herz kommt, das könnt ihr während der Fußwaschung vom Herrn erbitten und er wird es euch aus Gnaden schenken und auch dem Bruder und der Schwester. Wichtig ist nur, dass wir bei allem, was wir tun, biblisch handeln. Und einfach die Füße waschen und dann bleibt auch keine Zeit, um Hände aufzulegen und auch umgekehrt, sondern einfach mit Dankbarkeit tun, einander tun, was der Herr an uns und für uns getan hat. Und das Wort aus dem 1. Korinther, dem 10. Kapitel, lesen wir heute, nicht Kapitel 11, haben wir oft gelesen und werden es auch immer wieder lesen. Heute lesen wir aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel, von Vers 16. 1. Korinther 10, von Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Ja, das ist es. Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, so sind wir trotz unserer Vielheit ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Wir haben es gestern hier kurz gestreift, 3. Mose 23, 3. Mose 25, wie die Opfer dargebracht wurden. Wir haben von dem großen Versöhnungstag kurz vorgelesen. Der Versöhnungstag beim Volke Israel war der wichtigste Tag im ganzen Jahr. Am Versöhnungstage sind die Posaunen geblasen worden. Das Halljahr ist ausgerufen worden und alle konnten frei ausgehen. Und in Lukas, dem 4. Kapitel, hat unser Herr aus dem Propheten Jesaja vorgelesen und hat, lass es mich eben kurz aufschlagen, damit alle genau wissen, was geschrieben steht. Im Lukas-Evangelium, im 4. Kapitel, hier lesen wir von Vers 17. Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja, und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichtes zu verkündigen. Den Unterdrückten oder die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und dann in Vers 21, da begann er seine Ansprache an sie mit den Worten: Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben vernommen habt, zur Erfüllung gekommen. Auch wir verkündigen dieselbe Heilsbotschaft allen Gebundenen, dass sie frei sind, allen Versklavten, dass der Herr den Preis für sie bezahlt hat. Niemand braucht sich von der Sünde versklaven zu lassen, von Gebundenheiten versklaven zu lassen. Das volle Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, ist noch heute dieselbe Gotteskraft wie vor 2000 Jahren. Und aus Gnaden möchten wir es heute gemeinsam erleben, dass Gottes Wort dieselbe Kraft hat und das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, in uns das ausgerichtet haben könnte, wozu es gesandt wurde. Und da es das Evangelium vom Kreuz und dem Gekreuzigten ist, der siegreich auferstanden ist, dürfen wir den Sieg Gottes über Sünde, über Krankheit, über den Tod, über alles verkündigen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denkt bitte an diese Worte in 1. Korinther 10, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Wir bilden einen Leib und Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Möge er sein Wort, das volle Evangelium, das volle Heil, vollkommene Erlösung uns allen heute zuteil werden lassen und all unseren Freunden und Brüdern und Schwestern, die zuhören, besonders auch unseren Freunden in Edmonton, Kanada und auch in British Columbia, überall, wo sie heute besonders mit uns verbunden sind in aller Welt, möge Gott aus Gnaden segnen uns an dieser Stätte und alle, wo immer sie versammelt und online angeschlossen sind. Er, der allmächtige Gott, hat uns eine völlige Erlösung aus Gnaden geschenkt. Völlige Rechtfertigung, völlige Versöhnung, volles Heil. So lasst uns, wenn etwas da wäre, einander vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat, damit wir das Abendmahl in würdiger Weise feiern können. Unserem Herrn und Gott sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Lasst uns aufstehen, und heute bitten wir, während das Brot gebrochen wird, dass der Chor uns ganz getragen ein passendes Lied singt und wir alle im Gebet verharren. Singen wir einen Chorus, bis die Sänger kommen. O, es ist Jesus, o, es ist Jesus.
Bruder Ziegler, kommt bitte nach vorne, um das Brot zu brechen. Ja. Bruder Fitus kommt auch noch. Ja, komm.
Amen, Alleluia, du hast. letzte Strophe und dann singen wir alle mit. Ja, ja. Übertragung ausschalten und allen von Herzen Gottes Segen wünschen und das Abendmahl hier miteinander und mit dem Herrn halten. Yes, mein Gott, ja.
Seigneur bien-aimé,
geliebter Herr,
nous venons en ta présence pour te dire merci pour Golgotha.
Wir kommen in deine Gegenwart, um uns für Golgatha zu bedanken.
Là seul tu es allé pour nous sauver la vie.
Du bist für uns gegangen, um uns zu erlösen.
Sur la croix du calvaire, tu as tout accompli.
Du hast durch das Kreuz von Golgatha alles vollbracht.
Que ton nom soit élevé, Seigneur.
Möge dein Name erhöht sein, Herr.
Nous étions morts par nos offenses.
Wir sind gestorben mit unseren Übertretungen.
Loin de ta face.
In deiner Gegenwart.
Mais dans ta grâce souveraine, tu nous as appelés, tu nous as réconciliés.
Aber du hast uns durch deine Gnade berufen, uns mit dir versöhnt.
Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés.
Wir danken dir, Herr, für die Vergebung unserer Sünden.
C'est ainsi que ce soir, Seigneur, nous nous souvenons de ta mort jusqu'à ce que tu viennes.
Wir haben heute begriffen, du bist gestorben und du wirst wiederkommen.
Permets qu'en prenant cette sainte scène, Seigneur, que nous puissions prendre notre bénédiction.
Mögen wir, Herr, begreifen, wenn wir das Mahl nehmen, dass wir es zum Segen nehmen.
Que chacun de nous, Seigneur, puisse marcher avec crainte et tremblement en ta présence.
Möge jeder von uns in der Furcht Gottes, in der Ehrfurcht vor dir wandeln.
Que nous puissions expérimenter, Seigneur bien-aimé, la véritable nouvelle naissance.
Wir möchten, geliebter Herr, in Wahrheit die Wiedergeburt erleben.
Amen.
Nous disons une fois de plus, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Und wir bitten dich nochmals, vergib uns, wie wir denen vergeben haben,
Amen.
Die schuldig geworden sind an uns.
Bénis, Seigneur, ce moment, bénis ce pain et bénis cette coupe.
Segne. Segne, oh Herr, segne das Brot, segne den Kelch.
Bénis tous ceux qui participent, Seigneur.
Und segne alle, die daran teilnehmen.
Et bénis ton peuple, Père.
Und segne dein gesamtes Volk, Amen. Herr.
Nous Amen. Comptons sur toi, Seigneur.
Wir rechnen mit dir, Herr.
Et nous croyons que tu nous as réellement acceptés dans ta présence.
Und wir glauben, dass du uns in deiner Gegenwart angenommen hast.
Bénis chacun au nom de Jésus-Christ,
segne jeden Einzelnen im Namen
notre Sauveur et notre Rédempteur,
unseres geliebten Herrn und Erlösers.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.